ARD.
SWR Kultur. Forum. Zwischen Hoffnung und Resignation. Welche Zukunft hat Syrien, heißt das Thema heute. Ich bin Eva Röder. Endlich wieder Hoffnung auf ein besseres Leben hatten viele Menschen in Syrien, als vor gut 3 Monaten das Assad-Regime stürzte. Doch Anfang März verübten islamistische Kämpfer mehrere Massaker an Alawiten im Nordwesten des Landes. Mehr als 1000 Menschen wurden dabei getötet. Die Übergangsregierung verspricht weiterhin, einen Staat für alle Syrer und Syrerinnen aufzubauen. Doch wie ernst meinen es eigentlich die neuen Machthaber? Sind sie den Herausforderungen gewachsen? Welche Interessen verfolgen die anderen Player in der Region und welche Rolle kann und sollte Europa in diesem Prozess übernehmen? Darüber diskutieren im Forum bei SWR Kultur der Politikwissenschaftler, Autor und Filmemacher Dr. Azim Aldefraoui, Dr. Bente Scheller, Nahostexpertin bei der Heinrich-Böll-Stiftung, die den Grünen nahesteht, und Nina Amin, ARD-Korrespondentin im Studio Kairo. Frau Amin, wir fangen mal mit Ihnen an. Ja, nach diesen vielen Massakern herrscht eine große Unsicherheit im Land. Heute hat Nancy Faeser auch ihren Besuch in Syrien wieder abgesagt, weil es offenbar Anschlagspläne gab und das zu unsicher ist, dass sie dorthin kommt. Ist diese anfängliche Hoffnung denn bei den Menschen jetzt wieder verflogen?
Also ich denke mal, die Hoffnung bei den Menschen ist noch nicht verflogen, aber natürlich alle, die sich mit Syrien beschäftigen und probieren, die Verbindung nach Syrien wieder aufzunehmen, da ist sicherlich die Hoffnung ein bisschen auf alle Fälle gedämpft. Also Sie haben es jetzt gerade gesagt, heute die Nachricht, dass Nancy Faeser, die Innenministerin, nicht nach Damaskus kommt, weil es wohl offenbar ganz, ganz konkrete Anschlagsszenarien gab, vor denen gewarnt worden ist, an Plätzen, die sie in Damaskus besucht hätte. Das ist natürlich jetzt sicherlich, bringt kein Vertrauen. Und das ist ja das, was jetzt in der letzten Zeit immer gesagt worden ist, auch nach dem Massaker, dass das Vertrauen einfach erschüttert ist, ob diese Übergangsregierung es wirklich ernst meint. Und das hat sicherlich nicht geholfen. Aber die Menschen in Syrien, also die haben eigentlich, also zumindest meiner Erfahrung nach den Reisen nach Syrien jetzt vor kurzem, haben ja gar keine andere Möglichkeit, als zu hoffen. Also sie sagen nach wie vor alle, das muss eine bessere Zukunft werden, nachdem wir jetzt die Assad-Zeit hinter uns gebracht haben.
Frau Scheller, Sie haben sich bisher, ich formuliere es mal so, immer sehr optimistisch geäußert nach dem Sturz des Assad-Regimes, was Ihren Blick auf die Zukunft Syriens angeht. Bleiben Sie auch nach diesen Rückschlägen dabei?
Ich glaube, optimistisch ist vielleicht das falsche Wort. Ich habe zum Ausdruck gebracht, was auch viele Syrerinnen und Syrer aus unseren Netzwerken uns spiegeln, die Klarheit darüber, dass es gut ist, dass das Assad-Regime ein Ende gefunden hat, weil klar war, mit diesem Regime geht es immer nur weiter in den Abgrund. Gleichzeitig ist ja auch klar, es ist schon eine Situation, die sich wahnsinnig verschlechtert hat über die letzten 1,5 Jahrzehnte und deswegen auch wirklich eine Herkulesaufgabe, da wieder rauszukommen. Ich glaube, vieles muss einfach besser werden, weil viel so schlimm war, dass man eigentlich sich nicht vorstellen kann, dass es noch schlimmer wird. Aber dazu müssen die Weichen richtig gestellt werden. Und ein ganz wichtiger Aspekt, den wir seit Dezember mit unseren Netzwerken diskutiert haben, in denen sich auch viele syrische Anwältinnen und Anwälte befinden, ist eben Aufarbeitung vergangenen Unrechts als eine Art Garant dafür, dass es eben nicht zu Racheakten kommt. Und das ist, glaube ich, die Düsternis, die wir da schon verspürt haben. Wenn das nicht passiert, und es ist bislang nicht passiert, dann kommt es eben zu immer mehr Übergriffen. Dagegen könnte man eben etwas tun, indem man dem juristischen Bereich hier mehr Aufmerksamkeit schenkt. Und da ist die Übergangsregierung eben über Bekundungen noch nicht hinausgekommen. Ahmed Ashara hat im Januar formuliert, dass das ein wichtiges Anliegen wäre. Aber bislang sehen wir da keine konkreten Aktionen.
Herr Aldefraoui, was meinen Sie? Kann man denn der Übergangsregierung trauen, dass sie das, was sie verspricht, auch hält?
Zunächst mal, ich bin hoffnungsvoll. Das heißt nicht optimistisch, aber ich möchte mir diese Hoffnung behalten, dass es ein besseres Syrien gibt. Und da ist es jetzt auch so, dass leider zum Beispiel dieses schlimme Massaker von Mitte März in einer gewissen Form zu erwarten war, dass es Racheakte geben würde. Und aber dass gleichzeitig auch haben die Leute solche Angst davor gehabt, dass es Großanschläge etwa durch den IS in Damaskus geben wird. Und das ist bisher ausgeblieben. Kann man dem Mann an der Spitze des Staates in Syrien trauen, einem ehemaligen Dschihadist? Ich habe bisher das Gefühl, dass zumindest die meisten Syrer ihm vertrauen. auch wenn es massive Kritik gibt, auch wenn viele sogar Angst haben, dass es eine intolerantere Gesellschaft wird. Im Großen und Ganzen setzt die Bevölkerung in diesen Mann ein großes Vertrauen.
Ja, Frau Scheller, Sie haben es gerade angesprochen, ne? Also es müsste eigentlich Konsequenzen geben im Sinne von die Menschen, die an den Massakern beteiligt waren, müssten vor Gericht gestellt, verurteilt werden und so weiter. Das erfordert ja auch einen enormen Aufwand, wenn die Institutionen so korrumpiert waren die ganze Zeit, also überhaupt nicht mehr so funktionieren. Ist es nicht naiv zu glauben, dass man dem jetzt einfach so beikommen könnte?
Das kann man sicherlich nicht einfach so, aber man muss mit einem ersten Schritt anfangen. Mhm. Und diese Aufarbeitung, klar habe ich das auch bezogen auf die jetzigen Massaker, aber die kommen nicht aus dem Blauen heraus. Das sind auch keine rein kulturellen und religiösen Differenzen, die hier im Kern dieser gewalttätigen Auseinandersetzung liegen, sondern begonnen haben die Massaker im März damit, dass Elemente des alten Regimes Übergriffe auf Sicherheitskräfte des neuen Regimes gestartet haben, weil sie nicht entwaffnet werden wollten, weil eben auch unter ihnen durchaus Täter des vorherigen Regimes sind, die nicht verhaftet und nicht zur Verantwortung gezogen werden wollen. Deswegen denke ich, Justiz muss für alle Verbrechen, eben besonders auch die der Vergangenheit herrschen. Und das ist natürlich schwierig. Woher nimmt man einen Justizapparat, der das kann, wenn der Justizapparat des vorigen Regimes so massiv involviert war in diese Verbrechen? Deswegen glaube ich, es ist eine wirklich schwierige Aufgabe, hier einen Dreh ranzubekommen. Aber es ist wichtig zu signalisieren, dass es zum Beispiel eine Anlaufstelle gibt für Opfer von Gewalt, dass sie eben Anzeigen machen können, dass es Transparenz darüber gibt, wie dem nachgegangen wird und auch, was mit Menschen passiert, die verhaftet werden. Ich habe auch gerade aus Damaskus gelesen, dass auch dort ja Übergriffe stattgefunden haben, bei denen dann einfach Leute verhaftet wurden von denjenigen, die sich identifiziert haben zumindest als sozusagen die Polizei des neuen Regimes und davon sind dann viele einfach erschossen, wieder aufgefunden worden. Das sind alles Dinge, die wirklich das Vertrauen der Bürgerinnen und Bürger erschüttern und bei denen klar ist, mehr Transparenz, klare Vorgehensweisen, klare Prozeduren würden schon sehr viel helfen, um hier ein Grundvertrauen zu etablieren.
Also ich denke auch, dass das was ganz, ganz Wichtiges ist, was Frau Scheller da sagt, weil es ist halt so, es gibt einfach keine unabhängigen Gerichte, es gibt keine Mechanismen, auch wie die ganzen Gräueltaten, die ja auch in der Assad-Zeit passiert sind, aufgearbeitet werden. Ich habe in Damaskus Menschenrechtler getroffen, die für Organisationen arbeiten, die sich darum bemühen, wir haben das gesehen, als im Gefängnis die ganzen Unterlagen, Papiere durch die Gegend flogen, all diese Dokumente müssen ja gesichert werden, damit halt auch die Taten verfolgt werden können. Und das ist ein großes Thema. Und das ist schon auch in Zusammenarbeit, wie das unsere Informanten und unsere Interviewpartner vor Ort erzählen, in Zusammenarbeit passiert das schon mit der jetzt neuen Übergangsregierung. Aber das passiert halt in ganz kleinen Schritten. Und es gibt einfach noch keinen institutionellen Korpus, der das irgendwie organisiert und regelt. Und ich denke auch, dass das halt auch sehr, sehr wichtig ist, da noch viel mehr den Fokus drauf zu setzen. Und das ist ja auch immer wieder, sind das ja Bemühungen auch von Regierungen, die jetzt dort probieren, mit der Übergangsregierung gemeinsam solche Strukturen aufzubauen. Aber ich denke, ohne die Vergangenheit auch aufzuarbeiten, geht es halt gar nicht.
Ja, die große Sorge, ich würde da gerne mal anfügen. Ja. Also wir sind ja noch weit davon weg, diese Übergangsjustiz zu schaffen. Die meisten Syrer auch haben Angst vor der Milizionierung des Staates. Das heißt, wirklich ein neues Aufflackern eines größeren Bürgerkrieges zwischen Dutzenden von Milizen. Ne? Das heißt kurdischen Milizen, das heißt den verschiedenen dschihadistischen Milizen, das heißt aber auch ethnischen Milizen, das heißt die des alten Regimes. Also wirklich Dutzenden sehr gewalttätigen und unterschlichen Milizen. Und da ist ja im Moment die primäre Aufgabe der aktuellen Regierung, zumindest ein Gefühl von nationaler Einheit wieder zuerst zu stellen und zu verhindern, dass das passiert, was vor 20 Jahren im Irak passiert ist. Nach einem Regimewechsel ein ganz, ganz schlimmer erneuter Bürgerkrieg. Interessant ist auch, Sie haben vorhin gesagt, diese grausamen Racheakten und Massaker an den Alawiten wurden von Islamisten begangen. Ja. Erstaunlicherweise waren federführend bei diesen Massakern weniger Dschihadisten, sondern eine Gruppe, die heißt Division Hamza, und in dieser Division Hamza ein türkmenischer Verband, der alles anders aus religiösen Gründen Rache verübt hat, sondern Rache dafür verübt haben, dass die Türkmenen selber zum Teil von Schergen Assads so misshandelt, ermordet wurden. Also es ist ganz schwierig, in dieser Gemengelage überhaupt Schuldzuweisungen machen zu können. Aber klar ist, dass in diesem Gemenge von Dutzenden von Milizen es wirklich sehr, sehr schwierig ist, sein wird, Sicherheit herzustellen.
Ja, hat denn überhaupt Charaa genügend, erst waren es Kämpfer, aber Menschen, nein, die überhaupt die Sicherheit gewährleisten können?
Nein, und da ist genau das Problem. Diese Übergriffe fanden statt, weil nach dem Angriff der Alawiten auf Sicherheitsgruppen der neuen Regierung, und da wurden dann halt alles so an Restkämpfern herangezogen, die man so hatte, also die Charaas Befehl akzeptieren. Und da sind natürlich auch einige dabei, jetzt nicht nur zum Beispiel diese Division Hamza mit den Turkmenen, sondern auch wirklich hardcore-dschihadistische Verbände, über die die jetzige Regierung nur eine bedingte Befehlsgewalt hat. All dies ist extrem problematisch.
Hinzu kommt, denke ich auch, dass wir genügend Kräfte im Land und auch an den Landesgrenzen haben, die interessiert daran sind, das neue Regime auch zu unterminieren. Das sind eben Elemente des alten Regimes, weitergedacht auch bezüglich des Irans, der Hisbollah. Die haben kein Interesse daran, dass Charaas Regime jetzt funktioniert. Dann gibt es auch mit der Türkei natürlich einen Akteur an der Landesgrenze, der interessiert daran ist, Einfluss in Syrien auszuüben. Und ich höre das bei eben den Übergriffen auch Mitglieder der SNA, der Syrian National Army, die von der Türkei gesteuert ist, die mit der Türkei verbündet ist, beteiligt waren. Die Gemengelage ist wirklich komplex und da bedarf es eben der Aufklärung. Es ist eine Untersuchungskommission eingesetzt worden. Ich weiß nicht, inwieweit die dieser Aufgabe überhaupt nachgehen kann, aber das wäre wirklich wichtig, hier den Dingen seriös nachzugehen. Auch weil über diese Massaker, während sie passierten, aber auch danach sehr viel Information zirkulierte, die nicht gefiltert, die nicht verifiziert war. Und das hat unter vielen unserer Partner auch einfach Ängste geschürt. Dort wurden wirklich überhöhte Zahlen in Umlauf gesetzt, auch ganz verschiedene Videos aus anderen Konflikten oder aus anderen Zeiten geteilt, mit der Behauptung, das sei aus der jetzigen Situation. Also Desinformation und die Verbreitung von Falschinformationen, die wirklich gezielt gemacht wird, um den Konflikt aufzuwiegeln, ist ein zusätzliches Problem.
Also das haben wir auch ganz stark erlebt bei der Berichterstattung. Also wir haben zwar Leute dann vor Ort gesprochen, die haben uns WhatsApp-Voice-Nachrichten geschickt, die haben uns das geschildert und einige von denen kannten wir, bei anderen mussten wir es gegenverifizieren. Also das ist ein ganz, ganz, ganz großes Problem gewesen, halt auch, dass die Gegend um Latakia halt da am Mittelmeer herum, wo die Massaker stattfanden, dass die halt auch sehr schnell hermetisch abgeriegelt wurden. Auch Journalisten durften da nicht mehr rein. Also deswegen ist dieses Stichwort Verifizierung und was wird da gestreut, ganz, ganz großes Thema auch für uns in unserer Berichterstattung, was wir immer wieder hinterfragen müssen und wo wir uns immer wieder rückversichern müssen und weitere Quellen irgendwie zur Rate ziehen müssen und mit unseren Leuten vor Ort ganz eng im Kontakt bleiben.
Dass es wirklich ganz, ganz starke Kräfte gibt, die ein totales Interesse daran haben, Syrien oder zumindest die jetzige Regierung zu destabilisieren und sei es über einen Bürgerkrieg im Land. Und dazu gehört eindeutig der Iran, leider auch Israel mit einer sehr aggressiven Politik gerade und natürlich auch interne Gruppen wie zum Beispiel der Islamische Staat, der immer noch mit Zehntausenden von Menschen in Syrien präsent ist, auch wenn viele davon inhaftiert sind oder zumindest in Camps untergebracht sind, sowie natürlich Anhänger des alten Regimes. Also die aktuelle Regierung steht von innen und von außen natürlich unter einem enormen Druck.
Lassen Sie uns mal die verschiedenen Länder in der Region besprechen. Also fangen wir mal mit der Türkei an. Erdogan ist gerade auch innenpolitisch unter Druck, weil er den Istanbuler Bürgermeister und seinen Konkurrenten hat verhaften lassen. Da gibt es große Proteste. Gleichzeitig ist er wahrscheinlich auch nicht darüber begeistert, dass die STF, die kurdischen Kämpferinnen und Kämpfer, sich quasi haben eingemeinden lassen in die Verteidigungskräfte. Was will Erdogan? Was will die Regierung dort?
Ich denke, dass für Erdogan ganz klar ist, er möchte hier Einfluss ausüben, denn die Türkei sieht sich als Unterstützer der Rebellen, obwohl sie im Prinzip auch schon auf dem Pfad wandelte, mit dem Assad-Regime zu normalisieren, sieht sie, dass sie durch diesen Konflikt wirklich viel Leid selbst ertragen hat. Also sie sieht die vielen Geflüchteten, die aus Syrien in der Türkei waren und auch noch sind, als eine Belastung. So sind sie immer dargestellt worden in der politischen Rhetorik. Und dementsprechend denke ich, dass Erdogan jetzt im Prinzip die Früchte ernten möchte, von denen er meint, sie zuvor gesät zu haben. Und insofern glaube ich, dass er hier zum Teil sich zu Recht etwas verspricht, nämlich gute Beziehungen zum Regime von Ahmad Ashara. klar. Dort sind einige Leute ja in die Regierung auch berufen worden, die in der Türkei studiert haben, die Türkisch sprechen.
Und der Außenminister zum Beispiel?
Zum Beispiel der. Also ich denke, da gibt es durchaus Anknüpfungspunkte. Gleichzeitig war HTS für die Türkei nie ein Akteur, dem sie besonders nahe stand und vertraut hat, eben weil die Türkei eher Leute gesucht hat, die noch enger in ihrem Bann stehen im Prinzip, die auf Befehl agieren, und das war die Syrian National Army. Also insofern, da gibt es Anknüpfungspunkte, aber so eng ist es noch nicht. Nichtsdestoweniger wäre hier ein großes Interesse, denn durch den Regimefall ist im Prinzip ja auch vieles für die Türkei möglich geworden, sich wirtschaftlich hier zu engagieren. Türkische Baufirmen stehen in den Startlöchern. Falls es Geld für Wiederaufbau gibt, werden sie sich da sicherlich zu beteiligen versuchen. Und es ist auch natürlich besser für die Türkei, kein Kriegsszenario mehr zu haben, das dazu führt, dass weitere Geflüchtete in die Türkei kommen und das auch wieder neue Marktmöglichkeiten wirtschaftlicher Art eröffnet.
Und es geht natürlich auch um gewisserweise um historische Legitimität oder historische Bindungen. Ne? Syrien war genau wie der Irak Teil des Osmanischen Reiches, wurde da erst 1918 rausgelöst. Und damit wird auch immer gespielt mit diesem neo-osmanischen Gedanken, dass man zurückkehrt in Länder als Regionalmacht, die man vorher beherrscht hat.
Und unter Stichwort Geflüchtete ist, glaube ich, auch ganz wichtig. Also auch wenn wir jetzt zu den Nachbarn Syriens gucken, also Stichwort Jordanien, die haben auch kein einfaches Verhältnis gehabt, absolut nicht in den letzten Jahren zu Syrien, aber halt diese enge Nachbarschaft durch diese lange Grenze. Es gibt wahnsinnig viele syrische Geflüchtete in Jordanien. Also Satari zum Beispiel, ein Flüchtlingslager im Norden Jordaniens, da war ich vor nicht so langer Zeit. Das ist eine eigene kleine Stadt geworden. Und natürlich haben gerade so Länder wie Jordanien sehr, sehr wasserarm, haben große Probleme mit der Wasserversorgung, großes Interesse daran, diese Menschen auch, dass die schnell zurückkehren können in ihr Land. Der Ayman Safadi, der jordanische Außenminister, war auch der erste arabische Außenminister, der nach Syrien gereist ist. Und das spielt jetzt nicht in der Liga, was haben die für Interessen? Aber ich denke mir, das Thema Geflüchtete, dass die nach Syrien zurückkehren können, ist für Libanon und Jordanien ein ganz zentrales Thema.
Aber Jordanien und Libanon haben auch enorme Wirtschaftsinteressen. Weniger als die Türkei, ist nicht schwächer.
Definitiv.
Aber natürlich sind die auch sehr glücklich darüber, dass sie wieder da Handel betreiben dürfen. Man muss sich alleine vorstellen, dass ein vernünftiger Landweg, zum Beispiel zwischen dem Libanon und Jordanien wieder, diese Hauptstädte sind ja alle gar nicht weit voneinander entfernt. Ne? Amman nach Damaskus und nach Beirut, dass man da wieder vernünftig handeln und einfach reisen kann.
Ich denke, bei Jordanien kommt auch hinzu, wie sehr es unter dem Kaptagon-Handel des vorherigen Regimes gelitten hat. Das war ein Wunderpunkt. Das hat das jordanische Königshaus immer wieder versucht zu verhandeln mit dem Assad-Regime, dass das ein Ende hat. Deswegen hat Jordanien ja auch schon sehr früh mit Syrien die Beziehungen normalisiert. Schon 2022 waren die Jordanier die Vorreiter hier. Das hat aber nicht funktioniert. Und deswegen glaube ich, dass für Jordanien und für den Libanon sehr klar ist, sie wünschen sich ein stabiles Syrien, um dort Partner zu haben, bei denen eben nicht die Effekte eines internen Konfliktes in Syrien auch ihre Länder destabilisieren und betreffen. Und so sehe ich sie wirklich in einer anderen Position als Israel. Ich glaube, bei Israel ist die Logik ein bisschen andersrum. Sie wünschen sich keinen starken Staat. Sie wünschen sich eine Situation, in der Syrien so schwach ist, dass von ihm national keine Bedrohung ausgeht. Inwieweit dieses Kalkül funktioniert, das wage ich allerdings zu bezweifeln, denn die Geschichte hat im Prinzip in Syrien gezeigt, dass gerade wenn die Staatlichkeit schwach ist, islamistische, dschihadistische Gruppen Fuß fassen. So konnte der Islamische Staat in Syrien so groß werden, nicht weil eben jemand es so besonders gefördert hätte, sondern weil sie die Möglichkeit ergriffen haben, in einem im Prinzip anarchischen Raum sich zu bewegen. Deswegen denke ich, da sind große Fragezeichen darüber, ob ein schwacher Staat für Israel jetzt wirklich ein Zugewinn wäre oder nicht vielleicht insgesamt mehr Probleme mit sich bringt.
Also wir haben eben auch schon die Handelsinteressen der verschiedenen Länder angesprochen und natürlich auch die Syrerinnen und Syrer würden sich sicher freuen, wenn ihr Land wieder aufblühen würde. Im Moment geht es darum, sauberes Wasser, Strom am Tag zu bekommen. Es gibt auch immer noch Wirtschaftssanktionen. Sollten die jetzt einfach alle fallen?
Progressiv sind wir ja schon auf dem Weg dazu. Und das ist auch wichtig. Den Syrern, wir haben jetzt viel über Sicherheit geredet, aber den Syrern geht es auch darum, einfach wieder ein menschenwürdiges Alltagsleben leben zu können. Mit einer vernünftigen Wasserversorgung, einer vernünftigen Stromversorgung. Und da hat die jetzige Regierung auch kaum Fortschritte gemacht. Ne? Und deshalb ist, um Syrien zu stabilisieren, ist natürlich die schnelle Abschaffung der Sanktionen extrem wichtig. Ich möchte noch mal eine ganz kleine Bemerkung zu Israel machen. Ich glaube nicht, dass Israel sich einen Gefallen tut, in der Tat, mit den ständigen Angriffen auf Syrien. Es werden in Syrien immer mehr Stimmen wieder lauter, die sagen, das geht so nicht unter der Bevölkerung, unter radikalen, aber auch moderaten Syrern. Das geht so nicht, das kann sich die jetzige Regierung nicht gefallen lassen und da muss was unternommen werden. Also das schafft so eine schlechte Stimmung gegenüber den Syrern und setzt den jetzigen Präsidenten unter einen enormen Handlungsdruck. Und er hat bisher gesagt, er sehe keinen Grund, sich im Moment auf Konfrontationskurs mit Israel zu gehen. Hoffentlich bleibt das so.
Das ist natürlich ein Problem, weil wir beobachten das ja auch, Stichwort Golanhöhen. Ne? Das ist schon wirklich ein großes Problem, dass diese Golanhöhen, die nach internationalem Recht zu Syrien gehören, Israel da immer weiter eindringt und gegen internationales Völkerrecht verstößt. Und ich denke auch, dass das für Sharaa auf Dauer, der gesagt hat, nein, kein Krieg mit Israel, schon, dass er da auch in Bedrängnis kommt, das zu rechtfertigen vor seinem Volk, also wenn das weitergeht. Und auch die Angriffe, die Israel ja auch kurz nach der Machtübernahme geflogen ist. Also da wurde ja gesagt, die Waffenlager sollen zerstört werden vom Assad-Regime. Aber natürlich waren da auch möglicherweise Depots von Giftgas etc. darunter. Also auch da haben wir schon auch gehört aus der Bevölkerung große Sorge, wenn da was bombardiert wurde, dass das dann halt auch freigesetzt wird. Also ich glaube auch, dass der Druck aus der Bevölkerung da gegenüber sich zu rechtfertigen und das so aufrechtzuerhalten immer schwieriger wird für Sharaa.
Es sind ja auch sehr provokative Aktionen zum Teil. Mhm. Also die Flagge dann sehr prominent auf den weiter besetzten Teilen des Golans aufzustellen, genau, oder auch verlautbaren zu lassen. Jetzt werde sehr viel in Besiedlung investiert. Man wolle den Golan für immer behalten. Also das sind wirklich auch Äußerungen, die vielen Syrern nochmal vor Augen führen, in welcher Situation sie sich da befinden. Und gerade bei den Bombardierungen der Chemiewaffen, Produktionsanlagen etc., da fragen sich auch viele, warum jetzt, warum nicht, bevor sie zum Einsatz kamen, bekannt waren sie ja. Und warum werden jetzt Beweise vernichtet, die dazu beitragen könnten, diese Chemiewaffenangriffe des Regimes auf die eigene Bevölkerung zu ahnden?
Gibt es da eigentlich Reaktionen aus der internationalen Gemeinschaft?
Was ja, klar, es wird verurteilt, Die Europäische Union hat es nochmal verurteilt. Aber ich meine,
wir wissen,
zu was solchen Verurteilungen führen.
Da können wir gleich nochmal auf die Sanktionen zu sprechen kommen und dann eben auch auf die Rolle Europas oder der anderen Player, die wirklich auch das Land mit aufbauen könnten. Frau Scheller, alle Sanktionen fallen lassen und einfach mal ein bisschen Vertrauensvorschuss leisten?
Bei den Sanktionen geht es ja eigentlich gar nicht um Vertrauen, sondern sie sind für bestimmte Aktionen des vorherigen Regimes auferlegt, für die maßgeblichen Menschenrechtsverbrechen. Da gibt es überhaupt keinen Grund und keine Logik darin, sie fortbestehen zu lassen oder ihre Aufhebung an Bedingungen zu knüpfen. Deswegen glaube ich, es wäre besser, das voneinander zu trennen und sich natürlich zu überlegen, welche Sanktionen man aufhebt. Denn die personenbezogenen Sanktionen, die die EU erlassen hat, das bleibt sicherlich fortbestehen und das hat ja auch seinen Sinn. Aber was den Bankensektor betrifft, ist wichtig, dass es sofort aufgehoben wird. Was auch andere, die Wirtschaft betreffenden Sanktionen betrifft, das wäre wichtig, es sofort aufzuheben und das auch als klares Signal zu senden. Allerdings ist da noch der kleine Pferdefuß, dass die europäischen Sanktionen ja im Prinzip nur ein Teil des sehr weitreichenden Sanktionsregimes über Syrien sind. Aus den USA haben wir noch Sanktionen, die aus den 70er Jahren stammen. Wir haben Sanktionen unter dem CSAR Act, die auch dann Drittstaaten betreffen. Wir haben den Magnitsky Act, der weitere Teile der Sanktionen bestimmt. Das alles sticht natürlich im Prinzip EU-Sanktionen. Gerade was Firmen betrifft, wollen die sich garantiert absichern, dass sie mit den USA keine Probleme bekommen. Und insofern löst es nur einen Teil der Probleme, wenn die EU-Sanktionen aufhebt. Das wäre aber gerade für diejenigen wichtig, die jetzt zum Beispiel mit kleinen oder mittelständischen Unternehmen zurück wollen nach Syrien. Also für viele Syrerinnen und Syrer in der Diaspora ist ja durchaus ein wichtiges Anliegen, auch Teil des Aufbaus Syriens zu sein. Und wenn die EU hier wirklich rasch voranschreiten würde, würde das sicherlich helfen, damit das auch geschehen kann.
Das deckt sich genau auch mit meinen Beobachtungen vor Ort, weil ich empfinde das auch so. Also Sanktionen aufheben, es geht ja darum, wenn man das jetzt mal von der Sicht des Volkes anguckt, der Syrer und Syrerinnen, die werden ja jetzt quasi weiterhin dafür bestraft. Und wenn man möchte wirklich, dass diese Übergangsregierung in irgendeiner Art und Weise etwas Positives bewirken kann, dann müssen diese Sanktionen, meine ich, auch sofort fallen, weil es ist ja de facto so, also ich meine, die Leute haben 2 Stunden Strom am Tag. Wenn man unterwegs ist, man muss dafür gar nicht auf dem Land sein, sondern schon um Damaskus herum, ist so viel zerstört. Wenn man den Wiederaufbau wirklich ernsthaft angeben will, dann müssen diese Sanktionen fallen. Und auch die Versorgung mit Öl, mit Gas, all das ist halt im Moment sehr, sehr schwierig. Und das macht es dann natürlich auch für die Übergangsregierung umso schwerer, weil wenn die Menschen keinen Fortschritt sehen, dann ist es sicherlich auch irgendwann mal dahin mit dem Vertrauensvorschuss, den sie jetzt in diese Übergangsregierung trotz des islamistischen Hintergrundes erstmal geben. Weil wenn sie keine Verbesserung sehen in ihrem Leben, im Alltagsleben, auch wenn keine Schulen aufgebaut werden und so, dann wird die Stimmung sehr, sehr schnell wieder kippen. Und was Frau Scheller sagt, auch dann werden auch keine Menschen zurückkehren nach Syrien. Also wer geht zurück, wenn die Kinder sicher irgendwo in der Schule untergebracht sind, in ein Land, wo die Wohnungen größtenteils zerstört sind, wo man nicht richtig leben kann? Das sehe ich nicht. Also das finde ich halt auch, dass man das nicht vergessen darf. Und eine meiner eindrücklichsten Momente vor kurzem in Damaskus war wirklich dieses komplett zerstörte Viertel Harasta. Und da kommen mir Kinder aus diesen Ruinen, Häuserruinen herausgeklettert entgegen und die leben da mit ihren Familien. Und so ist das in ganz vielen Teilen Syriens. Und das ist, denke ich, wenn man bei dem ganzen Thema Sanktionen aufheben redet, darüber diskutiert, das darf man nicht vergessen.
Zwischen Hoffnung und Resignation. Welche Zukunft hat Syrien, heißt das Thema heute im Forum bei SWR Kultur. Mit mir Eva Röder und Nina Amin, unsere ARD-Korrespondentin im Studio Kairo, die auch über Syrien berichtet. Dr. Bente Scheller von der Heinrich-Böll-Stiftung und Azim Aldefraoui, Autor und Filmemacher unter anderem. Herr Aldefraoui, wir haben gerade über die USA gesprochen, die scheinen nicht vorzuhaben, ihre Sanktionen aufheben zu wollen. Sie waren auch dabei bei der internationalen Geberkonferenz, haben sich aber überhaupt nicht beteiligt, während sie zuvor den Ton angegeben haben. Es kam fast 2 Milliarden weniger zusammen, die nach Syrien gehen sollen. Hat Syrien ohne die USA überhaupt eine Chance?
Können die Europäer was machen in Syrien ohne die Amerikaner? Sicherlich. Die EU ist finanziell eine Großmacht. Deutschland hat die größte syrische Diaspora außerhalb der Region, die hochqualifiziert ist, die auch beim Wiederaufbau beteiligt werden möchte. Wir kennen mittlerweile Syrien als Land sehr gut, gerade die Deutschen. Gerade in Idlib hat Deutschland auch immer eine durchgängige Präsenz gehabt in all diesen Kriegsjahren. Also Europa kann maßgeblich auch ohne die USA, wenn es eine gemeinsame Meinung gibt, zum Wiederaufbau Syriens beitragen.
Frau Schelle, Deutschland selbst hat auch 300 Millionen immerhin beigesteuert und von mir waren es allerdings noch 1 Milliarde. Die Botschaft soll wieder eröffnet werden. Reicht das an Signalen oder muss da noch mehr kommen?
Ich wünschte, dass da noch mehr kommen würde. Allerdings sind wir auch in einer denkbar ungünstigen Lage jetzt zwischen den Regierungen sozusagen, ohne dass ein Haushalt feststeht. Und ich glaube, das ist ja wirklich eine Tragödie für Syrien, dass der Umsturz in einem solchen Moment kommt. Also da gucke ich nicht nur auf die deutsche Situation, sondern vor allen Dingen auch USAID, die massiv zusammengestrichen wird und die geringe Bereitschaft, sich hier konstruktiv zu engagieren bei den USA. Das ist wirklich ein unglückliches Zusammentreffen. Ich glaube aber, dass wir mehr Potenzial haben, hier auch positivere Signale zu senden. Ich fand es sehr bedrückend, dass direkt am 9. oder am 10. Dezember die erste Frage war, können denn jetzt nicht die Syrer endlich zurückgehen? Das wurde ja hier sofort im politischen Kreis diskutiert. Ich glaube, das war nicht die richtige Frage und nicht die richtige Zeit. Ich glaube, dass wir hier gucken sollten, ob wir nicht Programme haben können, die ermöglichen, dass bestimmte Berufsgruppen mehr Flexibilität darin haben, wo sie sich aufhalten und wie sie Syrien besuchen. Denn ich glaube, im Gesundheitssektor, im Bildungssektor, da hätten wir sehr starke Anknüpfungspunkte, bei denen wir schaffen könnten, sehr positive Beziehungen für die Zukunft aufzubauen. Auch in der Wirtschaft glaube ich, dass es ein riesiges Potenzial, insbesondere für Deutschland ist, hochqualifizierte SyrerInnen hier zu haben, die auch Deutsch sprechen. Das, glaube ich, müssten wir erstmal ermessen, was wir überhaupt an Potenzial haben. Ich glaube, es ist wichtig, Signale zu senden und einerseits humanitär weiter zu helfen, ohne Konditionen, denn humanitäre Hilfe ist per se nicht politisierbar und sollte das auch nicht werden. Und bei 90% der Bevölkerung in Syrien, die unterhalb der Armutsgrenze leben, glaube ich, haben wir hier noch einiges, was wir akut und schnell bereitstellen müssen. Was wieder Aufbau betrifft, in der Tat glaube ich, dass hier genau die Bedingungen wichtig sind, also gerade der Staatsaufbau, dass dieser inklusiv stattfindet, dass hier berücksichtigt wird, wie divers die syrische Gesellschaft ist und dass eben in allererster Linie Bürgerrechte gewährleistet sein müssen. Denn sonst brauchen wir uns über viele andere Dinge auch nicht zu unterhalten. Wenn es keine BürgerInnenrechte gibt, dann gibt es ja auch keine Rechte für Minderheiten, die einforderbar wären. Und ich glaube, so rum sollten wir dieses Pferd aufzäumen, damit wir tatsächlich auch ein Syrien haben, in dem die Menschen gehört werden, in dem sie sich wiederfinden. Und das sind die Dinge, die uns ja auch die syrische Zivilgesellschaft immer hier anträgt. Ihnen hier den Rücken zu stärken, wäre wichtig.
Wir haben vorhin über die Nachbarländer oder regionale Länder gesprochen. Da fiel mir eben auf, wir haben noch gar nicht über den arabischen Golf gesprochen zum Beispiel, der auch eine große Rolle spielt. Ich glaube, der erste Auslandsbesuch von Ahmed al-Shah war in Saudi-Arabien. Dieser enorme Stellenwert, was sich auch die Syrer hoffen, das Geld aus den Golfstaaten. Und was wir auch oftmals zum Beispiel vergessen, ist, die Syrer möchten auf keinen Fall, dass sie von den Golfstaaten destabilisiert werden. Die Saudis hassen alle Formen von politischen Islam, wirklich, man kann jetzt sagen, Shah macht politischen Dschihadismus, aber er möchte auch klarstellen, dass er auf keinerlei auf Konfrontationskurs mit den Golfstaaten geht, dass er von ihnen Geld haben möchte. Und dann gibt es eine Tatsache, die vergessen wir sehr oft. In den Golfstaaten gibt es eine syrische Diaspora, die seit Jahrzehnten da präsent ist. Die Syrer sind zum Teil hochgebildet und viele dieser hochgebildeten Syrer leben in den Golfstaaten. Ahmed al-Shah selber ist, glaube ich, in Riyadh oder in Jeddah groß geworden, weil sein Vater da Erdölingenieur war. Und auf diese Hilfe dieser Diaspora sind die Syrer natürlich auch angewiesen und hoffen sehr drauf.
Wie könnte die Hilfe aussehen?
Erstmal sehr qualifizierte Menschen auch, hochqualifizierte Menschen und natürlich auch also Investitionen von Syrern in Syrien und natürlich massive Hilfe des so reichen Saudi-Arabiens, aber natürlich Katar.
Genau. Ich glaube auch, also Saudi-Arabien hat ja genau wie Katar oder auch die Türkei ganz schnell daran gearbeitet, diplomatische Beziehungen zu dem neuen Machthaber aufzubauen. Und alle drei haben auch im Bürgerkrieg ja immer die Aufständischen unterstützt, die Assad stürzen wollen. Und ich glaube auch, dass da das Interesse groß ist, dass da Stabilität herrscht. Und die reichen Golfländer werden sicherlich da als starker Finanzgeber gesehen, um das Land wieder aufzubauen. Was ich noch sagen wollte zur EU, also ich sehe das auch so, dass natürlich auch gerade Deutschland, das ein wahnsinniges Potenzial ist, die ganzen Syrer, die auch, so habe ich es zumindest erlebt, in Damaskus, die ich dort getroffen habe, die zurückgekehrt sind für kurze Zeit, um zu gucken, was zu machen ist. Also ich habe da beispielsweise einen jungen deutschen Syrer aus Berlin getroffen, der beim großen Berliner Energieversorger arbeitet und der hat mir erzählt, oh, guck dir das hier an, die ganzen Solardächer, die ganzen Solarzellen auf den Dächern, da kann man so viel machen, ich werde das machen, ich will da mitarbeiten an dem Aufbau. Also da ist sehr, sehr viel Energie und sehr viel Enthusiasmus da mitzuhelfen und ich denke, das muss auf alle Fälle unterstützt werden, dann kann dann Schuh draus werden. Und wir dürfen aber natürlich auch nicht vergessen, dass die EU und auch Deutschland in der Vergangenheit, in den vergangenen Jahren Syrien auch mal, wie soll ich sagen, alleine gelassen haben. Deswegen als Russland, über Russland haben wir noch gar nicht gesprochen, dort Assad unterstützt hat, die Menschen zu bombardieren, da war die EU und da war Deutschland ganz, ganz weit weg. Also von daher hoffe ich, dass jetzt die Hilfen und das Handeln nicht so zögerlich kommt und nicht zu zögerlich kommt, damit dieser große Moment, der sich da jetzt für die ganzen Syrer und Syrerinnen öffnet, diese Chance auf eine wirklich bessere Zukunft, dass der nicht ganz schnell wieder vorbei ist und dieses Zeitfenster sich wieder schließt.
Russland ist ein sehr wichtiges Thema, das wollte ich auch noch mal kurz eingehen. Also wir denken ja immer, die russische Präsenz ist eine Sache, die relativ neu ist oder die Bindung zwischen den beiden Ländern und beschränkt sich vor allem darauf, dass Russland die Militärbasen da unterhält und dass das Assad-Regime lange Jahre blutig verteidigt hat. Das ist alles richtig, aber die Bindungen sind natürlich viel älter. Russland hat seit den 70er, vermutlich sogar seit den 60er Jahren, sehr enge Bindungen zu Syrien, auch über Universitätsaustausche, über kulturelle Bindungen. 1000 oder 10.000 von Syrern haben in Russland studiert, ob es jetzt an Filmhochschulen oder an den Medizinunis waren. Und diese Bindungen werden auch nicht verschwinden. Und das weiß zum Beispiel Ahmed al-Shah, der sehr darauf aufgepasst hat, Russland nicht extrem zu verärgern, bisher immer noch nicht eine Schließung der Militärbasen gefordert hat, sondern auch da ist ein Player, von dem man nicht weiß, was für eine Rolle er spielen wird, aber der meiner Ansicht nach für Syrien von einiger Bedeutung sein wird.
Frau Schiller, Russland, das ist, denke ich, ja, sollte genau. Man auch nicht vergessen, dass das überhaupt keine besonders einhellig positive Beziehung über die Jahrzehnte war. Also diese Verbindung über diejenigen, die dort studiert haben, die sehe ich auf jeden Fall auch. Außenpolitisch war aber immer klar, die Beziehungen, die Russland zu Syrien unterhält, sind dann gut, wenn Syrien im Clinch mit dem Westen liegt. Dazwischen ist Russland auch da ja sehr hart aufgetreten. In den 90er Jahren ging es sehr stark um die Rückzahlung dessen, was man sozusagen als Erbe der Sowjetunion jetzt von Syrien für die politische Unterstützung im Kalten Krieg gerne wieder gehabt hätte. Und dementsprechend ist es immer wirklich, sobald Syrien ein Problem mit dem Westen hat, steht Russland auf der Matte und dazwischen ignoriert es das. Auch die Erfahrung, dass Russland als im Prinzip Verbündete des Assad-Regimes hunderte Male den Luftraum freigemacht hat, damit es Bombardierungen Israels auf iranische Stellungen in Syrien geben kann. Da sind viele Syrer, glaube ich, nicht so sicher, ob es besser ist, Russlands Feind oder Russlands Freund zu sein, ob sich das immer wirklich auszahlt, gute Beziehungen zu haben.
Aber wie ist es denn im Moment, Frau Scheller? Geht von Russland überhaupt noch eine Gefahr aus? Sie haben jetzt Assad und die Familie aufgenommen und sonst ist doch gar nicht mehr so viel zu hören.
Ich glaube, Russland lehnt sich im Moment zurück und schaut, was passiert. Ich könnte mir vorstellen, dass da die Hoffnung ist, dass wenn es tatsächlich, was wir nicht hoffen wollen, bürgerkriegsartige Zustände geben sollte, dass irgendjemand dann wieder nach Russland ruft und sagt, naja, als Ordnungsmacht wart ihr doch eigentlich nicht so schlecht, ihr kennt euch hier aus, könnt ihr nicht mal. Ich könnte mir vorstellen, dass Putin genau darauf wartet. Ich glaube auch, wäre ich Assad und würde in Moskau sitzen, würde mir eigentlich ganz schön kalt sein, weil Putin möglicherweise Assad ja auch nur als Faustpfand da behält, um ihn möglicherweise gegen etwas, was Russland mehr wert ist, einzutauschen. Also zum Beispiel, wenn es daran ginge, ob Russland die Basen in Syrien aufgeben soll, ob dann nicht vielleicht angeboten würde, Assad auszuliefern, damit ihm der Prozess gemacht werden kann, im Gegenzug dafür diese Basen zu behalten. Also ich denke, Russland schaut da recht utilitaristisch auf Syrien und alles, was es mit Syrien zu tun hat und wartet erstmal ab.
Und die Syrer warten auch erstmal ab.
Und da haben die nämlich, glaube ich, ein ganz, ganz großes Pfund in der Hand, also Putin, weil gerade dieser Punkt, Assad vor Gericht zu stellen in Syrien, das ist ein ganz, ganz großes Thema. Das habe ich bei ganz vielen Gesprächen in Syrien gehört. Das hat auf alle Fälle, hätte das einen sehr, sehr großen symbolischen Wert natürlich. Und das wollen die Leute. Also die wollen, dass Assad in Syrien zur Verantwortung gezogen werden. Und ich glaube auch, dass das etwas ist, was Putin ganz genau weiß. Und ich wäre jetzt an Assads Stelle da auch nicht so sicher, dass das für ihn da immer gemütlich in Russland weitergehen wird. Und es ist natürlich so, glaube ich, aber halt, es kommt auch ein bisschen drauf an. Syrien ist ja so multiethnisch und jetzt zum Beispiel, wenn wir nochmal zurückkommen auf die Massaker vor kurzem, die stattfanden da unten am Mittelmeer um Latakia herum, wo sehr viele Alawiten leben, da haben wir auch gesehen, dass Menschen von dort, von den Alawiten, ganze Familien kurzzeitig auf diese russischen Militärbasen geflohen sind. Also die sind dann wieder abgezogen, aber da war es dann fast so, als ob Russland bei einigen dann schon auch noch so ein bisschen als Schutzgarant irgendwie in Syrien dasteht. Das konnte man auch beobachten.
Ich glaube auch, das Verhältnis, das die Syrer insgesamt zu Russland und zu Iran haben, ist ganz unterschiedlich. Obwohl eben beide als Verbündete des Assad-Regimes agiert haben, glaube ich, dass der Pragmatismus, mit dem Moskau sich engagiert hat, von vielen wirklich bevorzugt wurde, dass gerade unter den Alawiten auch das Missionarische, was zum Teil mit der iranischen Einmischung einherging, überhaupt nicht willkommen war. Denn Alawiten leben ganz anders als kulturell jetzt iranische moralische Bestimmungen das zulassen würden. Und deswegen glaube ich, dass viele hier mit weniger Verständnis für Iran und Irans Engagement unterwegs waren als jetzt für Russland. Und das bewahrt sich, glaube ich, auch weiterhin.
Ja, man müsste auch mal ein bisschen diesen Mythos zerstören, wo es immer hieß, ja, die Alawiten sind Schiiten, genau wie die Iraner. Das Alawitentum ist schon eine sehr andere Religionsform und wirklich ein auch ganz anderer Lebensstil. Aber hauptsächlich scheint es mir wichtig, kurz über den Iran zu sprechen. Der Iran ist brüskiert im Moment, nicht nur der wichtigste Alliierte. Hezbollah ist geschwächt, Hamas ist geschwächt und jetzt ist auch noch der territoriale Korridor zum Libanon, also zu Hezbollah, Syrien weg. Der Iran muss sich eine neue Politik überlegen. Und da stellt sich die große Frage, wird es eine Politik sein, die probiert, disruptiv in Syrien zu sein, Bürgerkrieg zu fördern, oder wird es eine neu formulierte Politik sein, wo man sich probiert, eine Form von stabiler Allianz zu schaffen. Syrien hat ja auch eine ganz große Bedeutung für das Schiitentum überhaupt. Einer der wichtigsten Schreine, wo auch wirklich Hunderttausende von Pilgern, schiitische Pilger nach Syrien kommen, liegt in der Gegend von Damaskus. Das ist der Schrein von Sayyida Zainab. Also wie werden sich jetzt diese neue Konfiguration in den syrisch-iranischen Beziehungen ausspielen?
Frau Amin, diese Massaker Mitte März, die richteten sich vor allem gegen Alawiten. Das ist die Bevölkerungsgruppe, der auch die Assad-Familie angehörte, die auch in vielen Stellungen im Regime bevorzugt wurden, gute Jobs bekommen haben. Aber deshalb sind natürlich nicht alle Alawiten schuld. Wie ist denn in der Bevölkerung der Hass, vielleicht auch Rassismus gegen Alawiten verankert?
Also es ist immer wieder natürlich schwierig zu sagen, wenn man mit den Menschen spricht, wie sehr verbinden sie die Alawiten mit dem Assad-Regime, wie sehr sehen sie unabhängig davon. Und das ist ja auch etwas, was die Alawiten selber sagen. Wir sind nicht alle Assad-Anhänger gewesen. Das wird uns immer vorgeworfen, das ist ein Vorurteil. Und die wehren sich ja auch dagegen und leiden auch darunter. Ehrlich gesagt, ich habe ein bisschen alles getroffen. Es ist jetzt aber auch so, dass das ganz offen ausgesprochen auch nicht unbedingt wurde, dann wurde immer nur von Assad-Anhängern gesprochen. Also das Alawite haben dann die meisten gar nicht unbedingt mit in den Mund genommen. Bei manchen war aber klar, dass das mitschwingt. Aber es sind ja auch nicht nur die Alawiten. Es sind ja mehrere Minderheiten in Syrien, die sich große Sorgen machen, wie es jetzt für sie weitergeht. Auch die Christen nach wie vor haben da noch große Sorgen und trauen der Übergangsregierung nicht. Wenn wir jetzt sehen, die neue Übergangsverfassung, es gibt ja noch keine richtige Verfassung, also das wird ja alles noch mehrere Jahre dauern, die Wahlen und die neue Verfassung steht dann erst. Aber da ist natürlich auch jetzt erstmal in dieser Übergangsverfassung festgelegt, der Präsident soll ein Muslim sein und es heißt zwar da, der Staat, der wird alle himmlischen Religionen unterstützen, aber viele sehen sich da trotzdem nicht wieder und die Religion diese Vielfalt ist da aus ihrer Sicht nicht gegeben und die haben einfach ganz klar Angst, wie es weitergeht. Also von daher denke ich, dass das sowieso ein großes Problem ist noch in Syrien und mit die Hauptaufgabe ist, die ja El-Shara anscheinend, so wie er sagt, machen möchte. Er sagt, die Minderheiten werden alle geschützt, egal ob ethnisch oder religiös. Wir sind ein Syrien, das ist das Ziel, aber das spiegelt sich, glaube ich, noch nicht wieder, dass die Menschen das so sehen. Die Hoffnung ist da, aber da fühlen sich nicht alle mitgenommen. Und ehrlich gesagt, jetzt, wenn sich das alles so verzögert ankündigt, die Regierung sollte jetzt eigentlich stehen Anfang März. Die steht immer noch nicht, die Übergangsregierung. Also da sind noch sehr, sehr viele Dinge, die viel zu zögerlich und schleppend passieren. Und das sorgt für Frust bei den Menschen und für Sorge bei denen, die einer Minderheit angehören.
Das kann ich auch wirklich sehr gut verstehen, denn es ist ja auch ein Gefüge, in dem so viel wirklich im Schwanken und im Umbruch ist. Die vorherige Verfassung hatte bereits schon seit Jahrzehnten diesen Passus mit, dass der Präsident ein Muslim sein muss. Da war die Hoffnung, dass das jetzt endlich abgeschafft wird. Ich glaube auch, dass viele wirklich aufhorchen, wenn es um Schutz von Minderheiten geht, weil das ja etwas willkürlich ist, was gewährt und entzogen werden kann. Und genau diese Erfahrung haben viele mit dem Assad-Regime ja auch gemacht. Ob das die Drusen in Sweda waren, bei denen das Regime keinen Finger gehoben hat, als 2017 dann der Islamische Staat dort eindrang und ein Massaker verübte. Oder ob das die Ismailis waren, denen immer damit gedroht wurde, wenn ihr eure Söhne nicht zum Militär schickt, dann kann es auch sein, dass wir nicht so gut auf eure Ortschaften aufpassen können. Die Christen in Malula haben das sehr erfahren, als das Regime nicht verhindert hat, dass Rebellen dort eingedrungen sind. Und dann hat das Regime eben durchaus auch die Klöster beschossen und die Kirchen. Also diese Erfahrung, dass eben Schutz im Zweifelsfall auch wieder entzogen werden kann, das bewegt eben viele. Und deswegen geht es um einforderbare Rechte, die sie haben wollen. Und ich denke, dass eben wirklich auch dieses Schüren der Angst vor den jeweils anderen befeuert wurde dadurch, dass in den letzten Jahren ja das Land gespalten war und man überhaupt nicht die anderen Gegenden auch besuchen konnte. Deswegen glaube ich, viele, dass es den Alawiten im Prinzip recht gut ging, was nicht der Fall ist. Dort wurde eben auch die Situation immer sozioökonomisch schlechter. Dort gab es viel Trauer, weil viele der Söhne der Familien dann zum Militär gegangen sind und im Prinzip nur Kanonenfutter waren. Also das Leid, was dort verspürt wurde, das hat man in anderen Teilen des Landes, glaube ich, gar nicht so wahrgenommen.
Zwischen Hoffnung und Resignation. Welche Zukunft hat Syrien? Hieß das Forum bei SWR Kultur heute. Mit dabei waren meine Gäste Dr. Bente Scheller, eine Ostexpertin bei der Heinrich-Böll-Stiftung, unsere Korrespondentin in Kairo, die auch über Syrien berichtet, Nina Amin, und Dr. Azim Aldefraoui, Politikwissenschaftler, Autor und Filmemacher. Mein Name ist Eva Röder. Vielen Dank fürs Zuhören. Tschüss.